Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen.
Hören wir zur Predigt den Bericht von der Kreuzigung nach Lukas, und ich bitte Sie, heute ruhig sitzen zu bleiben, während ich das Bibelwort vorlese. Wenn Sie wollen, Sie können auch einfach die Augen schließen und so in Gedanken mitgehen zu dem Hügel Golgatha, dort wo Jesus gekreuzigt wurde, und das alles auch miterleben. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Andern hat er geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Messias Gottes, der Auserwählte ist. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten: Hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn: Bist du denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte: Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der hier hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm: Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es war schon etwa 12 Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land bis um 3 Uhr. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch und Jesus rief laut: Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte: Wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig. Er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was da geschah. Amen. Wahrscheinlich ist Jesus 6 Stunden am Kreuz gehangen. Also gegen 9 Uhr am Vormittag ist dieses Hinrichtungskommando am Hügel Golgatha angekommen. Jesus wird ans Kreuz geschlagen und dann hängt er bis um 3 Uhr nachmittags am Kreuz und stirbt so langsam. Und am Beginn der Erzählung Lukas betet Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wahrscheinlich so gegen 12 Uhr kommt es zu diesem kurzen Gespräch mit dem einen Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt worden ist, der zu Jesus sagt: Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet ihm: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann gegen 3 Uhr stirbt Jesus. Und der Hauptmann des Hinrichtungskommandos ist tief betroffen und sagt: Dieser Mann war ein Gerechter. Und über diese 3 Momente der Kreuzigung Jesu möchte ich heute mit Ihnen nachdenken. mit folgenden Überschriften. Das erste, Worte aus einer anderen Welt. Das zweite, eine offene Tür in die neue Welt Gottes. Und schließlich Menschen auf dem Weg in diese neue Welt. Beginnen mit dem ersten, Worte aus einer neuen Welt. Man muss sich das vorstellen. Da wird Jesus ganz bewusst Schmerz zugefügt. Ein furchtbarer Schmerz. Und nicht nur das, der Schmerz wird ihm zugefügt mit dem Ziel, dass er langsam getötet wird. Das war der Zweck der Kreuzigung. Jesus wird ans Kreuz genagelt und seine ersten Worte darauf sind: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind Worte aus einer anderen Welt. Ich möchte Sie ganz kurz bitten, denken Sie mal einmal an eine Situation, wo Ihnen wirklich Unrecht zugefügt worden ist. Das ist eine gefährliche Bitte, weil da kommt es dann oft in uns hoch. Da kommt Bitterkeit in uns hoch, vielleicht sogar Hass in uns hoch. Jedenfalls wissen wir, wie viel Kraft es braucht, um anderen Menschen zu vergeben. Und oft wenden wir einfach nur viel Kraft auf, um solche Dinge zu verdrängen. Manchmal auch einfach Kraft, um unseren Groll zu hegen. Es kostet enorm viel Kraft, mit zugefügtem Leid, mit Unrecht umzugehen. Und manchmal entsteht dann so ein Ping-Pong-Spiel. Uns wird Leid zugefügt und irgendwie rächen wir uns und es geht, es eskaliert. Es geht immer weiter in die Höhe. Das passiert im Kleinen, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, genauso, wenn man in die weite Welt schaut, passiert das im Großen. Das ist ein Grund für das viele Elend und Leid in dieser Welt. Friedrich Schiller hat das einmal so ausgedrückt: Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären. Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären. Da ist etwas, was nicht zur Ruhe kommt. Und wenn wir jetzt uns diese Geschichte, diesen Bericht von der Kreuzigung von Jesus anschauen, ihn lesen, ihn hören, da hört plötzlich dieses Ping-Pong-Spiel auf. Da wird jemandem schlimmstes Unrecht zugefügt und seine Reaktion ist: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe Sie vorher gebeten, an eine Situation zu denken, wo Ihnen Unrecht zugefügt worden ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen so spontan etwas eingefallen ist. Vielleicht gibt es einige von uns, die wirklich so etwas mit sich herumtragen. Ein Leid, das ihnen zugefügt worden ist, wo es immer wieder so richtig hochkommt. Ich möchte Ihnen heute nicht sagen, dann strengen Sie sich doch endlich einmal an und verzeihen Sie. Das ist zu billig. Und das funktioniert auch so nicht. Aber wozu ich Sie heute einladen möchte, ist: Kommen Sie in Gedanken zum Kreuz von Jesus. Und erleben Sie das in Gedanken mit, wie Jesus betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann bitten Sie Jesus: Gib mir ein bisschen etwas von dieser Kraft, die du hier gehabt hast am Kreuz. Von dieser Kraft zu vergeben, oder gib mir viel davon. Gib mir Kraft, damit ich vergeben kann. Und ich kann Ihnen versichern, diese Kraft geht vom Kreuz von Jesus aus. Diese Kraft, dass wir vergeben können. Darum geht es von vorn bis hinten beim Kreuz. Zunächst einmal, dass uns vergeben wird, darauf komme ich gleich zu sprechen, aber genauso auch, dass wir vergeben können. Und in dieser Kraft, die Ihnen Gott gibt, lassen Sie es dann einfach los. Lassen Sie das Unrecht los, das Ihnen zugefügt worden ist. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt, eine offene Tür in Gottes neue Welt. Es ist interessant, wenn man sich anschaut, so die verschiedenen Menschen unter dem Kreuz und neben dem Kreuz von Jesus, die beiden Verbrecher, wie sie auf den Tod von Jesus reagieren. Das sind zunächst einmal, und das ist eigentlich so beschämend, die religiösen Autoritäten, die Ratsmitglieder, die einfach nur spotten. Die sagen, anderen hat er geholfen, na, jetzt soll er sich doch selber helfen, wenn er wirklich der Messias ist. Die Soldaten spotten. Und einer der mit hingerichteten Verbrecher, da kann man gar nicht sagen, er spottet, sondern eigentlich er flucht. Man muss über diese beiden Folgendes wissen, wahrscheinlich waren das Zeloten. Die Zeloten waren die, kann man sagen, die Terroristen damals. Terroristen gegen die römische Besatzung. Die haben ganz genau gewusst, ein offener Krieg zahlt sich nicht aus, aber so kleine Guerilla-Angriffe gegen eine kleine römische Truppe, das ist möglich, um den Römern das Leben schwer zu machen. Nur wenn die Römer so jemanden erwischt haben, dann waren sie nicht zimperlich. Dann haben sie diese Leute am Kreuz hingerichtet. Und die Zeloten, die haben vom Messias erwartet, dass er kommt und wirklich einmal die Römer aus dem Land rausschmeißt. Und so einen Messias, der am Kreuz stirbt, der war für sie überhaupt nicht akzeptabel. Und auf dem Hintergrund sagt jetzt dieser eine Zelot, also dieser eine Terrorist, zu Jesus, na, wenn du der Messias bist, dann hilf dir doch selber und hilf uns. Und plötzlich sagt ihm der andere, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er. Aber zu Recht, aber dieser hier hat kein Unrecht getan. Und dann, und das ist das Bemerkenswerte, wendet sich dieser Terrorist, kann man ruhig sagen, an Jesus und sagt, denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Wir kennen diese Geschichte und oft fällt uns gar nicht mehr auf, was das eigentlich bedeutet, was der sagt. Der wendet sich an einen Menschen, der völlig machtlos angenagelt am Kreuz hängt. Und er sagt zu ihm, denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt, diesem einen Verbrecher wird plötzlich klar, dieser machtlose Mann am Kreuz, der hat die Macht, dass er mir die Tür öffnet in Gottes neue Welt. Der hat die Macht, darüber zu bestimmen, wo ich einmal ankomme, wenn ich sterbe. Das ist eine Macht, die hat kein Pontius Pilatus, die hat keine politische Autorität. Das ist eine Macht, die geht von diesem Mann am Kreuz aus. Und Jesus antwortet ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ein ganz wichtiger Satz, ein ganz wichtiges Wort dabei ist dieses, ich versichere dir. Wenn wir zu Jesus am Kreuz kommen, da gibt es Gewissheit. Da gibt es nicht ein ja, eventuell, vielleicht, sondern am Kreuz bei Jesus finden wir Gewissheit über diese Frage. Was ist mit mir eigentlich einmal? Was ist mit mir eigentlich einmal, wenn es zu Ende geht? Und ich möchte Sie heute bitten, lassen Sie Gott keine Ruhe, bis Sie diese Gewissheit von ihm empfangen haben. In allen Lebensbereichen wollen wir Gewissheit haben. Ganz banales Beispiel. Vor 3,5 Jahren haben wir uns ein Auto gekauft. Ich hätte mir das Auto nie gekauft, wenn mir der Autoverkäufer gesagt hätte, also Herr Dopplinger, ich gehe schon einmal davon aus, dass die Bremsen funktionieren. Ich hätte ihm das Auto nie abgenommen, sondern da will ich Gewissheit haben, dass die Bremsen wirklich funktionieren. Und in vielen anderen Bereichen ist das so. Nur in diesem Bereich, wie es mit uns einmal sein wird, wenn es zu Ende geht, da leisten wir uns so eine nebelige Ungewissheit. Na, wird wahrscheinlich doch irgendwie gut gehen. Und im Neuen Testament wird uns immer wieder gesagt, nein, Gott hat dir mehr zu bieten. Gott hat dir hier Gewissheit zu bieten, wenn du zum Kreuz kommst. Wenn du Jesus bittest, dass er dein Herr ist, dass er dir vergibt, dass er dir einen Neuanfang schenkt, da schenkt er dir auch die Gewissheit, dass du zu ihm gehörst. Und ich drücke es jetzt ruhig einmal so in dieser religiösen Sprache aus, dass du in Zeit und Ewigkeit zu ihm gehörst. Eine offene Tür in Gottes neue Welt. Und direkt danach, das ist das Bemerkenswerte, erzählt uns Lukas noch von einer zweiten offenen Tür, und die hängt damit zusammen, eine offene Tür im Tempel. Lukas erzählt uns, dass der Vorhang vor dem Allerheiligsten, während Jesus stirbt, plötzlich von oben bis unten mitten in zwei reißt. Ich möchte das kurz erklären, was das auf sich gehabt hat. Der Tempel war, die eigentliche Tempelhalle in Jerusalem war eigentlich kein Versammlungsort, sondern ein Ort für die Priester. Vor dem Tempelgebäude, da hat sich das Volk versammelt und hat gewartet, bis die Priester rausgekommen sind, den Segen gesprochen haben. Die eigentliche Tempelhalle, angenommen, stellen wir uns vor, das wäre jetzt diese Kirche, die war unterteilt in zwei Teile. Der größere Teil war das Heiligtum und dann war hier ein ganz schwerer Vorhang und dahinter das sogenannte Allerheiligste. Da ist ursprünglich die Bundeslade gestanden und das war der Ort auf dieser Welt, wo Gott auf ganz besondere Art und Weise gegenwärtig war. Und die Juden haben da ein ganz feines Empfinden dafür gehabt. Ihnen war bewusst, da kann man nicht einfach hin. Dort, wo der allmächtige Gott, der das gesamte Universum ins Leben gerufen hat, wo der gegenwärtig ist, da haben wir eigentlich keinen Zutritt. Nur einmal im Jahr ist der oberste Priester in dieses Allerheiligste hinein mit dem Blut eines Opfers. Und was heißt das jetzt, wenn dieser Vorhang in zwei reißt? Das heißt, unter anderem durch den Tod von Jesus bekommen wir eine offene Tür in Gottes Gegenwart. Durch den Tod von Jesus wird uns gesagt, du bist willkommen. Du bist willkommen, du hast freien Zugang zu Gott. Und zugleich diese Einladung, nütze diesen Zugang. Das heißt einmal im Neuen Testament, weil wir durch Jesus diesen Zugang haben, wollen wir zum Thron der Gnade hingehen, dort wo Gott ist, und Barmherzigkeit suchen für die Zeit, wo wir Hilfe nötig haben. Und jetzt komme ich schon zu meinem dritten und letzten Punkt, Menschen auf dem Weg in Gottes neue Welt. Lukas schildert uns das eigentlich sehr eindrucksvoll. Am Anfang schildert er uns, wie gespottet wird, und am Ende, wie sich die Stimmung ändert. Wie eigentlich alle schaulustigen Leute betroffen weggehen vom Hügel. Das heißt, sie schlugen sich an die Brust und gehen still und nachdenklich weg. Und ganz besonders beeindruckend ist das, was Lukas von dem Hauptmann des Hinrichtungskommandos erzählt, der, als er Jesus sterben sieht, plötzlich sagt, dieser Mann war ein Gerechter. Und das muss man sich jetzt einmal vorstellen. Dieser römische Soldat, dieser Offizier, das war sicher nicht seine erste Hinrichtung, die er durchgeführt hat. Das war für ihn, wenn man so will, eine Routinearbeit. Und ich glaube, Sie werden mir zustimmen, wenn man so eine Arbeit macht, diese Arbeit, die macht auch etwas mit demjenigen, der sie macht. Wenn jemand regelmäßig Hinrichtungen, Kreuzigungen durchführt, dabei ist, beziehungsweise das befiehlt, dass Menschen ans Kreuz geschlagen wird, das verroht die eigene Seele. Das macht einen stumpf, macht einen zynisch. Vielleicht hat es diesen Mann auch zum Alkoholiker gemacht. Und jetzt erlebt dieser Hauptmann eine Hinrichtung mit so ganz anders, als es bisher gewohnt war. Normalerweise war es gewohnt, dass die Hingerichteten am Kreuz schreien, die Leute, die zuschauen, verfluchen. Und von Jesus geht etwas ganz anderes aus. Da hört er, wie Jesus betet: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann diese Ruhe, eigentlich diese Hoheit, die da ausgeht vom Kreuz, und dieser Friede. Und plötzlich macht diese Hinrichtung von Jesus etwas mit diesem Hauptmann. Und da tut sich etwas in ihm. Und am Ende wird er ganz still und betroffen. Es heißt sogar, er pries Gott, er lobte Gott und sagt, dieser Mann war ein Gerechter. Und mit ihm die ganzen Schaulustigen, die tief betroffen weggehen vom Hügel Golgatha. Wahrscheinlich haben sich viele von ihnen später an der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem angeschlossen. Menschen, die aus purer Schaulust gekommen sind, aber dieser Tod von Jesus hat etwas mit ihnen gemacht, hat sie auf den Weg geschickt, hat eine Sehnsucht in ihnen geweckt, auf dem Weg in Gottes neue Welt. Und wenn wir heute hier zusammen sind, fast 2000 Jahre später, dann möchte ich Sie einfach auch einladen, dass wir uns von diesem Tod von Jesus auf den Weg schicken lassen. Dass wir eine Sehnsucht in uns wecken lassen, eine Sehnsucht in diese neue Welt Gottes. In diese Welt Gottes, wo Jesus betet, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. In diese Welt Gottes, wo Gott uns Gewissheit schenkt. Gewissheit über das, was am Ende einmal mit uns geschehen möchte. Wollen wir noch still werden und miteinander beten.